Ja, der Römerbrief ist ja was ganz Besonderes. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen hier. Und es war ja Martin Luther, der mal gesagt hat, es sei das allerlauteste Evangelium. Wir würden heute sagen, das Wichtigste, das Zentrum. Und wenn jemand die Heilsgeschichte Gottes mal so ganz schnell lernen will, dann ist der Römerbrief natürlich der Brief, um das zu machen. Studiere den Römerbrief Wort für Wort und du weißt, was Gott vorhat. Die anderen sind auch wichtig, keine Frage, wir brauchen die ganze Bibel, aber der Römerbrief ist etwas Besonderes. Deshalb nochmal ganz kurz auch nach dem Hinweis von Reinhold, dass wir uns nicht alles merken können. Gell? Der Beginn vom Römerbrief ist ja, dass Paulus erstmal sagt, was für ein Evangelium das ist. Kapitel 1 bis Vers 5. Nämlich von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er ist erwählt und dann spricht er vom Glaubensgehorsam und fängt dann an, über die Nationen Leute zu reden. Sagt, die taugen nichts, ich sage es mit meinen Worten. Gell. Und anschließend spricht er von den Juden, oh, die sind genauso schlecht. Gell. Und dann kommt die Ekklesia dran, das geht bis Kapitel 3, Vers 18. Und stell dir vor, von der Leibesgemeinde des Christus, sagt er dann im Vers 10 vom Kapitel 3, inklusive der Juden und der Nationen, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Gell. Und jetzt könntest du einen Römerbrief zumachen und sagen, ja, Paulus, gell, tut mir leid, wenn wir alle so schlecht sind, dann sind wir ja verloren, da ist keine Chance für uns. Und jetzt fängt Paulus an, und erklärt im Kapitel 3 noch in den letzten Versen, was da passiert ist. Er sagt zum Beispiel im Vers 24, wir, die Leibesglieder des Christus, geschenkweise gerechtfertigt in seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Geschenkweise heißt doch, du hast ja das nicht verdient. Also wir haben es geschenkt bekommen, nämlich die Erlösung in Christus Jesus. Ah, jetzt geht es mir gleich besser. Gell? Vorher war ich so schlecht, Vers 10, kein Gerechter. Und jetzt sagt er mir, da ist was passiert. Und wenn wir weiterlesen, dann redet er von Abraham, Kapitel 4, wie er im Glauben sozusagen auch gerechtfertigt wurde, nicht aus seinen Werken. Dann kommt das Kapitel 5, das ist ein ganz wichtiges Kapitel, wo er deutlich macht, das, was Adam sozusagen verdorben hat, hat Jesus wieder gerade gerückt. Ich will nur noch Vers 15 lesen aus Römer Kapitel 5 zunächst. Jedoch ist nicht wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe. Denn wenn in der Übertretung des einen, das war der Adam, die vielen starben, wie viele waren das? Alle, gell? Wie viel mehr, sagt Paulus jetzt, wie viel mehr wurde die Gnade Gottes und die Schenkgabe in Gnade der des einen Menschen, Jesus Christus, hinein in die vielen, sind dieselben vielen, überfließend. Also die Übertretung Adams war schon schlimm, aber das, was Jesus gemacht hat, das wieder gerade zu rücken, durch sein Opfer auf Golgatha ist überfließend, ist viel mehr. Gell? Und es ist wichtig, diese Steigerung jetzt mal im Sinn zu behalten, weil da geht es ja dann beim Kapitel 6 weiter, wo er dann auch die Warnung ausspricht. Und in Versen 18, 19, Römer 5, wird das nochmal gegenübergestellt. Und da sagt er hier denn so, wie es daher durch eines Menschen Übertretung hinein in alle Menschen zur Verurteilung kam, als auch durch ein rechtgemäßes, also durch eine Rechtsforderung, die erfüllt worden ist, hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Ha. Alle, gell? Also bei Adam waren es alle und jetzt durch Christus sind es auch alle. Und im nächsten Vers 19 spricht er wieder von den vielen und sagt, denn ebenso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, nämlich Adam, die vielen als Verfehler oder Sünder gesetzt wurden, also werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus Christus, Opfer auf Golgatha, die vielen als Gerechte gesetzt werden. Jetzt gibt es Ausleger, die behaupten, Paulus würde das Wort alle und viele in zwei verschiedenen Bedeutungen verwenden. Das halte ich für, ja, ich muss mich höflich ausdrücken, nicht in Ordnung, weil der Zusammenhang ja deutlich zeigt, dass Oder anders gesagt, kennst du einen, der seit Adam nicht gestorben ist? Ja, da müsst ihr jetzt noch rumlaufen. Ja. Ist nicht bekannt. Gell? Also betrifft alle Menschen und deswegen die vielen, von denen er hier redet, sind nämlich auch alle. Und weil es eben keinen gibt, der nicht von Adam geschädigt war. Und deswegen sind auch die alle durch das, was Jesus gemacht hat, sozusagen auf den Weg gebracht worden, dass Gott das alles wieder gerade rückt. Wir werden nachher noch ein paar Argumente dazu auch hören. Und jetzt macht Paulus noch etwas im Vers 20 und er ist ja jemand, der immer versucht, die Rettung oder das Heil, was Gott in Christus gewirkt hat, ja ganz besonders zu betonen. Er war ja ein Christenverfolger, er hat Christen umgebracht. Und dann begegnet ihm der Herr, als er nach Damaskus ging. Er kennt die Geschichte, Apostelgeschichte 9. Und jetzt, er denkt immer an diese große Befreiung in seinem Leben. Das ist, Religion ist ja eine Last. Und jetzt in Christus bist du frei. Und das hat er erlebt. Und deswegen ringt er immer um Worte, das zu steigern, diese Begrifflichkeiten. Und er benutzt ja im Vers 20 von Römer 5 ein Wort, das steht nur zweimal im Neuen Testament. Er sagt hier, wo aber die Verfehlung oder die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade hyperüberfließend. Also er macht vor das Über noch ein Hyper davor. Griechisch Hyper heißt ja Über. Und dieses, was wir dann mit Über übersetzen, das ist das Peri, also die Peripherie, das Rundrum. Oder also heißen rundherum und oben drüber. Gell? Da ist keine Lücke mehr. Das, so beschreibt er das, so ist die Gnade. Gell? Und deswegen, nach dieser Feststellung kommt dann das, was Reinhold schon gelesen hat, in den Versen 1 und 2. Was sollen wir also sagen, wenn das so ist, wenn du jetzt ein Gnostiker bist, also einer, der die Bibel nach Wissen beurteilt, dann könntest du sagen, okay, wenn ich viel sündige, dann ist die Gnade noch größer. Super, gell? Jetzt kann ich leben, wie ich will. Und da sagt Paulus, die normale Übersetzung sagt, das sei ferne. Hier gebraucht er einen Grundtextausdruck, der drückt die höchste Ablehnung aus. Möge das nicht gefolgert werden. Also wenn die Verfehlung geringer ist als die Gnade oder die Gnade größer wird, wenn die Verfehlung größer wird, dann lass uns mehr sündigen, mehr verfehlen. Sagt er, das sei ferne oder das möge nicht gefolgert werden. Und dann kommt in den nächsten Versen, wir haben es gehört, der Hinweis, dass wir ja zusammen mit Christus gestorben sind, auferweckt, und dass wir als Gestorbene, das ist Vers 7 dann, der letzte, gerechtfertigt worden sind, weg von der Verfehlung. Und als ob das nicht genug wäre, wenn wir dann im Kapitel 8 weiterlesen, das ist ja dann der Abschluss von dieser ganzen Schilderung, die er da macht, Vers 2, da sagt er, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus befreite dich von dem Gesetz der Verfehlung und des Todes. Also wir standen unter dem Gesetz der Verfehlung und des Todes vom Adam her, gell? Und jetzt in Christus sind wir davon freigemacht, wenn du das glauben kannst. Wenn du das nicht glauben kannst, bist du eigentlich noch ein Sklave der Verfehlung oder der Sünde und musst im Laufe deines Lebens, wann auch immer, oder wenn du gestorben bist, in einem der Erziehungsheime Gottes, so nenne ich das immer, lernen, was er mit der Menschheit und seiner Schöpfung vorhat. Also ein Gerichtsprozess. Und wenn dieser Gerichtsprozess für dich abgeschlossen ist, wenn du das heute noch nicht glauben kannst, dann glaubst du das. Das heißt, Gott zwingt niemanden, er überführt. Jesus sagt in Johannes 16, der Geist überführt den ganzen Kosmos, weil sie wegen der Sünde, wegen der Verfehlung, weil sie nicht glauben, dass ich das geregelt habe. Also die Verfehlung oder die Sünde von Adam her spielt keine Rolle mehr, sondern jetzt geht es nur noch darum, kann ich glauben, dass Jesus das in Ordnung gebracht hat vor 2000 Jahren. Und davon redet Paulus hier in Römer Kapitel 3 bis 8. Das musst du alles lesen. Ja? Und dann siehst du, wie wunderbar das geregelt ist. Also, wenn die Verfehlung zunimmt, wird die Gnade größer. Aber die Warnung, die er hier ausspricht, jetzt wollen wir deswegen nicht mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird, die gilt auch. Und deswegen heute beim Vers 8 geht es auch weiter, wenn Paulus hier argumentiert und sagt, wenn wir aber zusammen mit Christus starben, haben wir ja in den ersten 7 Versen gelernt, gell? Wenn wir zusammen mit Christus starben, glauben wir auch, dass wir zusammen mit ihm leben. Wir werden nachher noch in der zweiten Hälfte eine göttliche Rechnung hier lernen von Paulus, Mathematik, gell? Er sagt ja im Vers 11, rechnet. Und ja, ich weiß nicht, in der Schule war das nicht immer angenehm, gell, wenn es so schwere Rechenaufgaben gab. Aber wir haben hier eine super Rechenaufgabe in Römer Kapitel 6 und die stellt uns Paulus vor. Aber dazu später dann in der zweiten Hälfte. So, wenn wir mit ihm starben, werden wir auch mit ihm leben. Und hier steht zusammen, gell, das griechische Wort zusammen, dieses Syn, drückt engste Gemeinschaft aus. Also ich hatte es schon mal erwähnt, wenn du zum Beispiel einen Apfel in der Hosentasche hast oder in der Handtasche, dann hast du den mit. Aber wenn du ihn gegessen hast, dann ist er wesenseins geworden mit dir. Und das drückt hier dieses Sünden aus, zusammen. Sünden Christo, zusammen mit Christus, gestorben, auferstanden, sitzen und so weiter. Der Paulus hat 12 oder 13 solche Begriffe in seinen Briefen, wo er das deutlich macht. Und wenn das so ist, heißt es also auch, dass wir an die Kolosser schreibt, im Kapitel 3, wir mit ihm gestorben sind und unser Leben jetzt verborgen ist, verborgen samt dem Christus in Gott. Und hier haben wir diesen Hinweis, dass es dieses sogenannte ewige Leben, was ja eigentlich äonisches Leben heißt, dass dieser Grundtextbegriff äonisch als Adjektiv immer von der Verbergung redet. Das kannst du aus dem hebräischen Text der schließen. Wir haben das hier schon öfter behandelt. Und würde also heißen, jetzt haben wir nach Kolosser 3, Vers 3 und 4 und den Römerbrief Argumenten verborgenes Gottesleben, wenn du das glauben kannst. Gell? Das ist auch der Glaube, ist ja ein Geschenk. Und jetzt haben wir zusammen mit ihm dieses verborgene Gottesleben. Der Petrus, der war ja auch der Erste, der Nationenleuten gepredigt hat. Der war der Erste, dem Gott was gesagt hat, schon vor Paulus. Und der Petrus sagt in seinem zweiten Brief, im ersten Kapitel, Verse 3 und 4, was da passiert ist. Er sagt, seine göttliche Vermögenskraft, die Dynamis Gottes, durch die uns die wertvollen und größten Verheißungen geschenkt worden sind, auf das ihr, gell, durch diese Gemeinschaft der göttlicher Natur werdet. Es ist auch so ein Begriff, gell? Wesenseins, verborgenes Gottesleben, göttliche Natur. Ja, wenn du das so liest und das glauben dürfst, was willst du noch? Gell? In unserer geistlich dunklen Welt ist es auch schön, so eine Botschaft zu lesen. Und wenn er hier sagt, wenn wir das glauben können, dass wir zusammen mit ihm gestorben sind vor 2000 Jahren, dann glauben wir auch, dass wir mit ihm leben, weil wir zusammen mit ihm sind. Sind Christo, zusammen mit ihm. Gell? Und deswegen eben die Argumentation hier, so wie Adam alles verdorben hat, so hat Jesus alles gerade gerückt. Das kommt ja bei Paulus mehrfach vor, auch in seinem Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15. Ebenso wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle leben. Ja. Und ist schön, wenn das einer glauben kann, so wie es geschrieben steht, weil das ist Heilsgeschichte. Was heißt denn Heilsgeschichte? Heil heißt Rettung, gell? Soteria nach dem griechischen Grundtext, die Soteria Gottes, die Rettung Gottes in Christus. Selbst der Name Jesus heißt ja Gott rettet. Gell? Jehoshua im Hebräischen, Yahweh ist Retter Jesus, Jesus eigentlich, Jesus im Griechen, gell, kann man aussprechen. In Deutsch hat sich Jesus durchgesetzt. Und auch wenn du an die Wurzel gehst, heißt Jesus, Gott ist Rettung, gell, oder Yahweh ist Rettung, Jotavia, der Gottesname im Alten Testament. Heißt also, der Christus ist das Heil, die Rettung. Wenn also alle gerettet werden, nicht einfach so, gell, dass da niemand glauben, dass das Gott einfach so macht, sondern er erzieht, auch uns erzieht er die Gnade, so schreibt Paulus das an Titus, weil wir auch Erziehung brauchen, obwohl wir schon glauben dürfen, gell, auch die Glaubenden werden erzogen. Aber wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch zusammen mit ihm leben. Das klingt so in unserer Sprache so nach irgendwann mal, gell. Wir werden mit ihm leben. Wenn du mal hier den Grundtext beachtest, du musst jetzt keine Grammatik lernen, gell, aber das ist trotzdem wichtig. Dieses zusammen mit ihm leben werden steht hier indikativ futur, das heißt also ein tatsächliches Geschehen zukünftig. Jetzt könntest du sagen, okay, wann lebe ich denn zusammen mit ihm? Und wenn wir noch genauer hingucken, sehen wir, dass dieses Futur, diese Zukunftsform, die hier steht, zusammen mit dem Indikativ ein logisches Futur ist. Das ist jetzt grammatisch wahr, aber das muss manchmal sein. Und man könnte jetzt in einfachem Deutsch sagen, das ist der Ausdruck der Gewissheit. Darum geht's. Also nicht irgendwann mal, wenn wir vor 2000 Jahren mit ihm gestorben sind, ich das glauben kann, dann werde ich auch mit ihm leben, indikativ. Nämlich ist eine Tatsache. Und das betrifft mein Leben ab dem Zeitpunkt, wo ich das glauben kann. Wenn ich ganz, ganz streng sein wollte, müssten wir sagen, seine ganze Schöpfung lebt schon mit ihm. Gott guckt ja von der sogenannten Heilsgeschichte vom Ziel her auf seine Schöpfung. Für ihn ist das längst schon alles erledigt, aber wir leben halt noch mittendrin. Und wenn wir mit ihm begraben wurden, auferstanden sind, mit ihm leben, dann muss ich das in unserem Leben, was wir jetzt hier leben, auch bemerkbar machen. Müssen nicht die Leute, mit denen du Umgang hast, erkennen, dass, wie Paulus an die Korinther schreibt, wir alle Zeit nicht nur das Sterben Jesu an unserem Leib tragen, sondern auch das Leben an unserem Leibern offenbar wird. An welchen Leibern? An den sterblichen Leibern, nämlich den, mit dem du heute hier sitzt, gell? Oder ich hier stehe. Also wir dürfen in unserem Leben ein Zeugnis sein von dieser Heilsgeschichte Gottes, von der Rettungsgeschichte Gottes. Und ich habe das schon öfter erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, du bist anders oder du bist verrückt oder irgend sowas. Gell? Also wenn du mal in deinem Leben das richtig beachtest, was deine Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen oder was immer das sein mag, so gelegentlich von dir sagen, wenn das deutlich wird in deinem Leben, gell, dann müssten dir das merken. Irgendwie bist du anders. Gell? Wir können anders umgehen mit den Dingen auch in der Welt oder mit einer Krankheit oder mit irgendeinem Unglück, weil wir wissen, auch das gehört zu unserer Ausbildung, Erziehung dazu. Und deswegen im Vers 9, schon ein Stück weiter machen, sagt Paulus jetzt hier, wahrnehmen, dass Christus aus Gestorbenen erweckt wurde und nicht mehr stirbt, ja der Tod ihn nicht mehr beherrscht. Also Jesus war der Erste, der aus den Gestorbenen als für dauerhaft herauskam. Er ist in allem der Erste, sagt uns das Wort. Er ist der Erstling der Entschlafenen, er ist der Erstling oder Anfang der Schöpfung Gottes, weil er der Urheber der Schöpfung ist. Also erstmal der Erste, in allem ist er der Erste. Würde also heißen, wenn er erweckt worden ist und nicht mehr stirbt, weil der Tod ihn nicht mehr beherrscht oder regiert. Und wie wir aus anderen Stellen wissen, er ja dem Tod die Macht genommen hat oder die alte Kraft, Hebräerbrief redet davon, dann würde das doch bedeuten, wenn ich jetzt zu Ende denke, wenn ich ein Teil von diesem Herrlichkeitsleib des Christus bin, weil ich das glauben darf, hat auch der Tod über mich keine Herrschaft mehr. Jetzt sagen die Leute, ja, wir sterben ja noch, gell? Jetzt muss man überlegen, wenn Paulus hier sagt, der Tod beherrscht ihn nicht mehr, Jesus stirbt nicht mehr, wenn ich ein Teil von ihm bin, sterbe ich auch nicht mehr. Jetzt wird es schon eng. Gell? Und jetzt müssen wir wieder in die Krümel gucken. Gell? Grundtext, wörtliche Übersetzung, was sagt das griechische Wort vom Sterben? Für all jene, die es noch nicht gehört haben, nochmal ganz einfach. Das griechische Wort heißt apotnesko, musstet ihr auch nicht merken. Apo heißt weg im Griechischen und bei tnesko, der zweiten Wortteil, steckt die Wortwurzel des Todes drin. Thanatos ist der Tod im Griechischen. Apotnesko heißt also nach meiner Wahrnehmung weggehen in den Tod. Wenn ich jetzt sterben lese als weggehen in den Tod und mir mal Johannes 11 vornehmen, wo Jesus mit der Martha spricht, da war der Lazarus gestorben und die waren ganz verzweifelt und dann hat Jesus gesagt, wer ist der eher gekommen, dann würde der noch leben, gell? Und dann sagt Jesus zu ihm, zur Martha, habe ich dir nicht gesagt, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, und dann sagt er, ich bin doch die Auferstehung und das Leben, gell? Was jammerst du rum? Die hat das natürlich nicht begriffen damals, das wäre uns genauso gegangen. Und in diesem Satz, wenn du den weiterliest, da sagt er, ich bin die Auferstehung des Lebens, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer jetzt schon lebt und glaubt, wird niemals sterben. Und wenn ich jetzt das Wort sterben so lese, wie es der Grundtext mir vermittelt, nämlich weggehen in den Tod, dann heißt das so, Jesus sagt zu Martha, wenn du an mich glaubst, wirst du leben, auch wenn du weggehst in den Tod. Es gibt also Glaubende, die gehen in den Tod. Wenn du aber jetzt schon lebst, eine andere Qualität des Lebens hast und an mich glaubst, wirst du gar nicht weggehen in den Tod. Also es geht gleich nach oben, gell? Jetzt kannst du selber überlegen, was glaubst du denn? Jesus hat gesagt, dir geschieht nach deinem Glauben. Dieser Glaube ist geschenkt. Kann ich glauben, dass ich zusammen mit Jesus starb, zusammen mit ihm weg bin, dass keine Macht des Todes mehr über Jesus ist und somit auch nicht über mich? Dann gehöre ich zu denen, die, wenn sie leben und glauben, gar nicht weggehen in den Tod. Der Sterbeprozess ist was anderes. Der Sterbeprozess ist wie durch eine Tür gehen. Das hat schon der Hiob gewusst, mein Erlöser lebt, wenn ich dann da bin, steht er auf dem Staub, steht im hebräischen Text mein Hiob. Und dieses Afar, dieses Staub, hat auch die Bedeutung von Durchgang, Afar, Ifri, Hebräer, gell? Die Jenseitigen, die den Durchziehenden, Hebräisch ist eine super Sprache, das biblische Hebräisch meine ich. Und jetzt hat er gewusst, wenn ich sterbe, wenn dieser Prozess stattfindet, dann gehe ich durch die Tür und auf der anderen Seite im Licht steht mein Erlöser und begrüßt mich. Gell? Wow, ist das herrlich. Das ist wie beim Flughafen, gell? Gehst durch die Schranke, dann piept es, wenn du was Falsches in der Tasche hast. Und hier auf der anderen Seite ist Licht. Gell? Da kommen wir aus der Dunkelheit ins Licht. Und wenn ich das glauben kann, und es gibt ja auch so Nahtoderfahrungen, es gibt Belege von Glaubenden, von unseren Brüdern, die am Sterbebett, wo du denen das schon ansiehst, dass sie sozusagen durch die Tür gehen und sagen, ein lebendiges Zeugnis geben. Also heißt er hier, wenn wir mit Jesus erweckt sind, mit ihm leben, er nicht mehr in den Tod stirbt, weil der Tod keine Gewalt mehr über ihn hat, dann gilt das auch für uns. Weil Paulus auch an Timotheus schreibt, wir glauben an unseren Retter Jesus Christus, 2. Timotheus 1, Vers 10, der den Tod bleibend unwirksam gemacht hat. Ja, dieses Bleiben, ich habe nachher noch einen Vers, das tun leider die Übersetzer immer nicht mit übersetzen. Und das ist so wichtig, gell? Christus hat ein für alle Mal die Haltekraft des Todes beseitigt und hat sie dem Diabolus, dem Teufel, abgenommen, nach Hebräer 2, Vers 14 und 15. Das ist passiert. Da ist nichts mehr. Wenn du ein Teil von diesem Christus bist, dann hat die Verfehlung keinen Anspruch mehr an dich. Wir haben da gelernt, wir sind der Verfehlung gestorben. Wenn wir der Verfehlung gestorben sind, dann kann die lange jammern. Gell? Ich habe letztes Mal schon gesagt, wenn dein Nachbar dir Geld schuldet und du stirbst, dann kann der lange am Grab stehen und jammern. Gell? Der kriegt nichts mehr. Und wenn die Verfehlung da an unserem Grab steht, aber wir sind der Verfehlung gestorben und gehören jetzt nach der Auferstehung dem Christus, dann kann die Verfehlung machen, was sie will. Sie hat keine Chance mehr. Gell? Und diesen Glaubensstand, wenn du den verstanden hast, glauben dürfst, der gibt uns doch die Kraft, auch die göttliche Vermögenskraft, hier auszuharren bis zu unserer Freilösung. Römer 8, 23, gell? Wir warten auf die Freilösung aus unserem Leib, sagt Paulus. Und der Petrus in seiner Pfingstrede sagt das genauso, gell? Da redet auch davon. Er sagt Apostelgeschichte 2 ab Vers 24, ich will nur kurz reinlesen hier. Er sagt, den, nämlich Jesus, ließ Gott auferstehen, lösend die Wehen des Todes, weil, Achtung, keine Vermögenskraft war, keine Dynamis von Seiten des Todes, physisch an. Von ihm selbst gehalten zu werden. Also der Tod hatte keine Vermögenskraft mehr, Jesus festzuhalten, sagt Petrus. Ihr seid zwar schuld, weil ihr habt ihn umgebracht, ein paar Verse vorher, aber Gott hat das vorher so geplant, er sagt auch noch dazu. Und die Menschen haben also die Heilsgeschichte Gottes ausgeführt, indem sie Jesus umgebracht haben. Das, so handelt Gott. Und dann zitiert Petrus hier Psalm 16 in der Apostelgeschichte 2. Psalm 16, Prophetie auf Christus, du wirst meine Seele nicht im Hades lassen, mein Leib nicht in der Verderbensgrube, also da wird nicht verwesen. Genau das, was passiert ist, gell? So wird das schon im Psalm 16 vorhergesagt. Also Petrus hat auch begriffen, was hier passiert ist. Der Tod beherrscht Jesus nicht mehr, weil der Tod keine Vermögenskraft hat. Der Tod ist verschlungen in Sieg, sagt er in seinem Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15. Und der Johannes, ich lege mal viel Wert auf die anderen Apostel, weil die sind auch nicht, ohne die wissen wir vieles nicht. Gell? Der Johannes soll die Enthüllung schreiben, meistens Offenbarung genannt. Und da erscheint ihm der Herr als Menschensohn, Enthüllung 1, Vers 18. Und da steht er da. Und was sagt jetzt Jesus zu Johannes? In Vers 18, er sagt, ich wurde ein Gestorbener. Du kannst auch sagen, ich war tot. Gell? Das, die Formulierung mag ich nicht, weil das Tod als Eigenschaft gibt es nicht. Ich wurde ein Gestorbener und jetzt nimm wahr, ich bin lebend, hinein in die Äonen der Äonen, bis zum Ende der Heilsgeschichte, weil davon handelt die Bibel. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ja, das ist gut. Ja. Wer entscheidet denn jetzt, wer in den Tod oder den Hades, die es ja noch gibt, hingeht oder rausgeht? Gell? Das ist wie im Gefängnis. Wenn du im Gefängnis bist, in der Zelle, gell, da ist keine Klinke und auch kein Schlüsselloch, dann musst du warten, bis einer aufmacht, ja, von draußen. Also würde heißen, wenn Jesus die Schlüssel des Todes und des Hades hat, entscheidet er, wer da hingeht und wer da rauskommt. Das wäre jetzt wieder ein extra Thema, gell? Wir haben über die Enthüllung auch schon viel gehört hier, wie das funktioniert und wer da wo ist und wann er rauskommt und sowas. Eine ganz tolle Geschichte, aber die passt jetzt nicht hierher, weil ich muss aber bei meinem Thema bleiben. Würde also heißen, wenn du ein Teil von diesem Christus bist, ich denke jetzt wieder zu Ende, gell? Das ist aber wichtig, dann hast du doch mit ihm zusammen diese Schlüssel, weil wir, wenn wir mit ihm gestorben sind und mit ihm auferstanden sind, auch alle heilsgeschichtlichen Aspekte in Verbindung mit Haupt und Gliedern vollführt werden. Der wichtigste Schritt kommt ja erst bei der sieben Posaune wieder, das ist noch Zukunft, wenn der Teufel aus dem Himmel geschmissen wird, da sind wir ja dann auch dabei. Also die zwischen Golgatha und heute ist nicht viel passiert, heilsgeschichtlich. Da passiert nur das, nämlich die Vervollständigung des Leibes des Christus. Das ist die Aufgabe, um die es heute geht. Und wenn wir als Leibesglieder des Christus glauben dürfen, dass wir Teil von ihm sind, dann gilt auch das, was er schon vor Golgatha seinen Lernenden gesagt hat in Johannes 5, 24. Ich sage euch, wer mein Wort hört, hast du das Wort schon gehört? Jetzt muss ich nicken, gell? Ja, okay. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte, der hat äonisches Leben, verborgenes Gottesleben und kommt nicht hinein in Gericht, sondern ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Mann, Jesus, vor Golgatha, bevor er bezahlt hat, war das schon klar, dass das so ist. Und jetzt ist er erhöht und jetzt fangen wir an zu zweifeln, oder wie? Ja. Glaube ich das jetzt? Gehöre ich dazu? Ja, Halleluja, gell? Dann habe ich mit dem Tod nichts mehr zu tun. Ich bin aus dem Tod in das Leben weitergeschritten, obwohl ich noch gar nicht gestorben bin, gell? Weil wir mit dem Tod gar nichts mehr zu tun haben. Und hier sehen wir auch, wie Paulus an die Epheser schreibt, dass die Gestorbenen, also Lebende sind, die hier rumlaufen. Gell? Er sagt doch, wache auf aus den Gestorbenen und lass dir, der Christus wird dir aufleuchten und so weiter. Gell? Epheserbrief würde also heißen, Gestorbener zu sein, das bin ich, weil ich geistlich von Gott getrennt bin. Also wenn wir eine geistliche Trennung zwischen Gott und dem Menschen haben, ist das ein Gestorbener, gell? Der lebt eigentlich noch nicht. Und aus diesem Gedanken heraus ist doch die andere Seite, die Gegenseite wichtig. Wenn ich das glauben kann, wenn mir der Herr das geschenkt hat, dann weiß ich doch auch, dass ich mit dem Tod nichts mehr zu tun habe. Ich bin kein Gestorbener mehr. Jetzt bin ich lebend, bin im Licht, bin in der Herrlichkeit, lebe mit ihm. Wir sind eins, wir sind Wesen eins. Der Apfel wurde gegessen. Gell? Jesus hat mich einverleibt, ich bin ein Teil von ihm. Und von daher kann mir gar nichts passieren. Was wäre denn das Schlimmste, was uns passieren kann? Dass wir wegen einer Krankheit sterben oder wegen einem Unfall sterben oder dass die Entrückung kommt. Ja, wenn du glauben kannst, all das, worüber wir hier schon oft gesprochen haben, dann ist unser Ziel doch die Herrlichkeit zusammen mit Christus. Da willst du hin, gell? Und trotzdem, ich rede jetzt menschlich, geht mir genauso, denke ich manchmal, wenn ich hier, manchmal habe ich nachts so ein enge Gefühl, gell? Es kommt vom Herz irgendwie, muss ich mir erstmal auf die Bettkante setzen, dann denke ich dann, Herr, ist jetzt soweit, gell? Eigentlich hatte ich noch das und das vor, gell? Also so sind wir Menschen, gell? Das ist völlig klar und ist auch in Ordnung, weil du merkst sofort, was habe ich jetzt wieder für ein Mist erzählt, gell? Und indem du das merkst, ist es ein Glaubensbeweis, also einer, der nicht glaubt, wird da gar nichts merken, gell? Also wenn wir merken, dass wir was falsch machen, ist immer ein Glaubensbeweis, gell? Freu dich darüber. Aber da siehst du, dass wir eben auch nur noch schwach und unvollkommen sind. Und der Glaube, die Treue, ist das, was uns hier am Leben halten sollte. Und das müssen wir uns mal wieder zusprechen. So, und jetzt sagt Paulus hier noch in dem Vers, er ist ein für allemal der Verfehlung gestorben. Ein für allemal. Das heißt, da ist nichts mehr dran zu ändern. Du kannst da nichts hinzufügen, du kannst davon nichts wegnehmen. Römer 6, Vers 10, er ist ein für alle Mal der Verfehlung gestorben. Und was er jetzt lebt, lebt er dem Gott, dritter Fall. Das lebt er dem Gott. Wir sind der Verfehlung gestorben, dritter Fall. Die kann uns nichts mehr. Jetzt leben wir dem Gott, wie Christus auch. Also Gott hat einen Anspruch an uns. Und weil wir jetzt Sklaven Jesu Christi sind, ist ein anderer Gedanke, leben wir in der höchsten Freiheit. Es gibt keine größere Freiheit als die Sklaverei Jesu. Und das sind so Dinge, wenn man die gelernt hat und glauben darf, dann hast du eine ganz andere Lebensgrundlage, auch in dieser Welt, in der wir uns jetzt hier bewegen. Also ein für alle Mal hat Christus bezahlt und jetzt lebt er dem Gott, außerdem hat er Leben in sich selbst. Und jetzt kommt im Vers 11, mein Lieblingsvers für die ganzen zwei Predigten im Grunde, wenn es ums Rechnen geht. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schule war. Gell? Rechnen war nicht ganz so schlecht, Grammatik war viel schlimmer, gell? Für mich zumindest. Aber hier haben wir eine göttliche Rechnung. Paulus sagt hier, Vers 11, also, nachdem wir das alles jetzt besprochen haben, dass wir mit ihm leben, gell, dass die Verfehlung keinen Anspruch mehr an uns hat, nachdem das alles klar ist, sagt er also, auch ihr, rechnet euch selbst bleibend der Verfehlung gestorben zu sein, dem Gott aber lebend in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier sind zwei Dinge wichtig. Das Rechnen, rechnet euch. Logizomai, griechisches Wort, Logos, die Rechnung, das Wort. Die ganze Bibel ist eine einzige Rechnung. Und hier heißt es, rechnet euch. In die meisten Übersetzer sagen, haltet euch. Ist auch nicht schlecht, gell? Haltet euch selbst der Sünde für gestorben. Es ist ein so ähnlich, gell? Also hier das Wort rechnen. Und jetzt die Frage, was brauche ich denn, um zu rechnen? Eigentlich, je nach Rechenart, brauchst du Faktoren. Gell? Du brauchst Fakten, die du addierst oder subtrahierst oder mal oder durch oder wie auch immer, was du damit machst. Und was sind denn hier die Fakten, mit denen wir rechnen sollen nach Römer Kapitel 6? Und hier müssen wir mal von Anfang an das Kapitel durchgehen. Da sagt er doch im Vers 2, wir haben es in der Einleitung gehört, wir sind der Verfehlung gestorben. Ist ein Fakt, gell? Wir sind der Verfehlung gestorben. Jetzt machst du Plus. Nächster Fakt, wir sind mit Christus begraben. Vers 4. Noch einmal Plus. Vers 5, wir sind zusammengepflanzte seines Todes. Jetzt kannst du noch was dazu addieren. Vers 6. Unser alter Mensch ist mit ihm auf Golgatha unwirksam gemacht worden. So, jetzt habe ich vier Faktoren. Gell? Wir sind in der Verfehlung gestorben, mit Christus begraben, zusammengepflanzt in seinem Tod. Der alte ist unwirksam gemacht, ist gleich, Summe, Vers 7. Wir sind weg von der Verfehlung gerechtfertigt. Wir haben mit der Verfehlung oder Sünde nichts mehr zu tun. Ist das eine schöne Rechnung? Gell? Das ist eine super Rechenaufgabe. Es gibt noch eine komplizierte Rechnung. Kennst du den Dreisatz noch aus der Schule? Dreisatz? Manche nicken, gell? Als der bei uns in der Schule dran war, da war ich krank. Ich weiß, da lachen alle, gell, wenn ich das sage. Das war aber positiv zu sehen. Ich bin froh, dass ich da krank war, weil ich musste das nachholen. Bei diesem Nachholen hat mir einer geholfen und da habe ich das so intensiv nachgeholt, dass ich das nie mehr vergessen habe. Ich kann den Dreisatz noch aus dem Schlaf. Gell? Und Dreisatz ist ja eigentlich eine Verhältnisgleichung. Das heißt, Verhältnisse werden gegenübergestellt. Du hast eine Unbekannte, die du damit ermitteln kannst. Jetzt haben wir hier den Vorteil bei der Dreisatzrechnung in Römer Kapitel 6. Habe ich keine Unbekannte. Da steht schon alles da. Ich habe also die Verhältnisgleichung schon fertig dastehen. Gell? Und die heißt jetzt, Vers 5, Gleichheit seines Todes entspricht Gleichheit seiner Auferstehung. Zwischen ist ein Doppelpunkt, gell? In Mathematik. Also die Verhältnisgleichung, Gleichheit seines Todes, Gleichheit seiner Auferstehung. Vers 8, mit ihm gestorben, mit ihm leben. Und dann haben wir Vers 11 hier, der Verfehlung gestorben, Gott lebend in Christus. Ja, das ist auch so eine Rechnung, Vergleichsrechnung, Verhältnisgleichung, wo die Bekannten alle dastehen. Das ist das toll, gell? Und dieses Wort hier im Vers 11, bleibend, übersetzen die meisten Bibeln. Ich kenne nur zwei Bibelübersetzungen, ich habe da, glaube ich, 35 Stück so ungefähr. Also die es noch im Internet gibt. Gell? Und niemand tut dieses Wort bleibend hier mit übersetzen, wo das so wichtig ist. Rechnet euch selbst bleibend der Verfehlung gestorben. Da wird sich nichts mehr dran ändern. Das ist passiert. Glaubt das, gell? Sei sicher, dass das so ist. Und deswegen hat Jesus doch schon mal gesagt zu seinen Lernenden, Matthäus 16, 24, wenn jemand hinter mir herkommen will, wenn jemand mit mir mitgehen will, der verleugne sich selbst. habe ich nie so richtig verstanden. Jetzt, seit ich Paulus lese, verstehe ich das etwas. Ich könnte also sagen, ja, ich muss jetzt die göttliche Rechenaufgabe hier anwenden, die göttliche Mathematik. Also ich muss sagen, mein Alter, der ist zwar noch hier, mein alter Mensch, der läuft hier noch rum, der ist aber unwirksam gemacht. Der gilt nichts mehr. Und das ist ein bleibender Zustand. Verstehe, und das ist das wunderbare Ergebnis, dass wir jetzt das Christusleben zusammen mit ihm leben. Und Paulus schreibt an die Korinther, Kapitel 4, Vers 10 im zweiten Brief, dass wir alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen, gell, das sieht man, aber auch, dass Jesus in unseren Leibern als der Lebende offenbar wird. Nicht irgendwann mal, gell, heute schon. Weil das unsere tiefe, feste Überzeugung ist. Wir leben zusammen mit Christus. Und das ist nicht unsere Leistung, sondern geschenkt. Und deswegen, wenn wir das wissen, dass Gott derjenige ist, der das alles wirkt, dann brauchen wir auch nicht auf die Ungläubigen herabblicken oder meinen, dass wir besonders gut sind. Nein, wir können dankbar sein, dass wir es heute schon glauben dürfen, wenn nicht erst irgendwann mal. Und deswegen sagt Paulus in den nächsten Versen dann hier, daher regiere nun nicht die Verfehlung in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Das heißt, wenn die Gnade regiert, wenn das Leben regiert, wenn wir ein Teil von Jesus sind, dann sollen wir jetzt nicht wieder anfangen zu jammern oder schwach zu werden. Luther hat mal gesagt, die Spatzen fliegen über meinen Kopf, das kann ich nicht verhindern, aber ich kann verhindern, dass sie da ein Nest bauen, ja, auf meinem Kopf. Und das ist genau der Punkt. Und es gibt ein schönes Wort von Paulus, das finde ich gleich noch, das lese ich euch noch vor, wo er mich ja, oder mich und dich vielleicht auch so sehr tröstet damit. Aber wichtig ist hier, dass wir wissen, es hat einen Regierungswechsel gegeben. Gell? Die Verfehlung oder Sünde regiert nicht mehr und deswegen brauchen wir auch nicht uns ihr unterstellen. Und den kosmischen Begierden sozusagen nachgehen, dass wir Schwächen, Fehler haben, dass wir noch sündigen, das sagt der Johannes ja ganz deutlich in seinem ersten Brief, Kapitel 1 und 2, und er zeigt auch, wie das Verhältnis ist zwischen, oder was das für eine Verfehlung ist, in der wir noch stecken. Aber die menschlichen Schwachheiten, die sind alle bezahlt, gell? Also ich kann heute, wenn ich merke, eben habe ich was falsch gemacht, ihr wisst das schon, ich habe euch das schon wie vielmal gesagt, dann kann ich sagen, ja, Herr, hast du das eben gesehen, ja, was ich wieder gemacht habe. Danke, dass du dafür auch bezahlt hast und jetzt hilf mir, dass das besser wird. Ja. Weil wir nach Paulus, Römer Kapitel 1, ich habe es in der Einleitung erwähnt, wenn er vom Glaubensgehorsam spricht, ja, den Glauben geschenkt bekommen und dann sind wir gehorsam. Religion macht es umgedreht. Religion sagt, benimm dich ordentlich, damit Gott dich rettet. Die Bibel sagt mir, Gott hat dich gerettet und jetzt benimm dich ordentlich, gell? Weil das so ist, kurz in Kurzform. Gell? Und das ist das Tröstliche daran. Und deswegen die Ermunterung hier oder die Ermahnung von Paulus gehört ja immer mit dazu. Gell? Wenn ihr das glauben könnt, dann stellt doch eure Glieder nicht dieser Verfehlung wieder zur Verfügung, der ihr doch gestorben seid. Bewusst, gell, machen wir das nicht. Unbewusst machen wir natürlich Fehler, aber wir sind noch Lebende aus den Gestorbenen. Deswegen müssen wir unsere Glieder als Werkzeuge Gott zur Verfügung stellen. Das heißt, unser ganzes Leben, nach Römer 12, ist ein wortgemäßer Gottesdienst. Vernünftig sagen die meisten Bibeln, ist auch gut. Ein wortgemäßer Gottesdienst. Da steckt wieder die Rechnung drin, Logizomai, der Logos, das Wort, die Rechnung. Das ist unsere Lebensgrundlage. Wir rechnen mit dem Wort. Wenn das Wort sagt, du bist der Verfehlung gestorben und du glaubst das, dann kann die Verfehlung machen, was sie will. Ja? Also ich lebe in dieser Gewissheit, darum geht's. Deswegen stellen wir uns glaubensmäßig diesem Gott zur Verfügung. Und der Paulus hat in Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13 das ganz klar gestellt. In Philipper 2, Vers 12 und 13, wenn du es wirklich liest, da sagt er, daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorcht, nicht allein in meiner Anwesenheit, sondern jetzt auch wie viel mehr in meiner Abwesenheit, lasst eure eigene Rettung von oben her wirken mit Furcht und Zittern. Die normale Bibelübersetzung sagt, erwirke deine Rettung mit Furcht und Zittern. Dieses Katagazumai, um das es hier geht, dieses von oben herab wirken, ist ein sogenanntes deponentes Verb. Das heißt, musst du auch nicht lernen, jetzt, ich sage das nur, falls das jemand hört. Und die Sprachwissenschaftler sind der Meinung, dass dieses Medium, diese Form ist ja medial passiv, dass die später, in der späteren Kräzität nicht mehr so gelesen wurde, sondern daraus aktiv geworden ist. Ist mir leid, also was interessiert mich, die sogenannte spätere Kräzität, also die spätere Verwendung der griechischen Sprache nach Christus. Gell? Ich will wissen, wie er das verstanden hat, wie es die Apostel verstanden haben. Und hier steht Medium, passiv, das heißt also, lass Gott wirken. Diese grammatische Form gibt es in Deutsch nicht. Ich will es noch erklären, wenn ich sage, ich wasche mich, dann tue ich was, aber gleichzeitig geschieht was an mir. Gell? Darum geht es ja. Also lass Gott wirken. Und wenn du Vers 13 liest, Philipper 2, Vers 13, der nächste Vers, da erklärt Paulus sagt doch, das doch. Er sagt, denn Gott ist es, der innen wirkt in euch, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen oder das Wirken. Also wenn Vers 12 sagt, du musst deine Rettung wirken, und Vers 13 sagt, Gott ist es, der wirkt, das ist doch ein Widerspruch. Gell? Aber wenn ich es wirklich lese, ist es kein Widerspruch, weil das steht da nicht so da. Nämlich er ist der. Ich kann also, das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich zu Gott sage, lass mich in Ruhe. Ich will nicht, dass du an mir jetzt rummachst, gell? Sondern ich will einfach so leben. Und das wird er machen. Er wird dich leben lassen und auf dieser Lebensschiene dich erziehen. Dann wirst du merken, es hat sich nicht gelohnt. Gell? Am Ende wirst du sehen, es war ein Riesenumweg. Ich bin auch am Ziel, aber den hätte ich mir ersparen können. Deswegen unsere Predigt heute ist, glaub lieber heute an Jesus als morgen. Weil wenn es morgen ist, wirst du zwischendurch erzogen. Und das ist unangenehm. Ich weiß noch, ich bin auch erzogen worden von meinem Vater. Das war nicht angenehm. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war. So, und damit bin ich gleich am Ende, weil wir sind jetzt beim Vers 14, aber da steckt noch eine interessante Wahrheit drin, wie halt in jedem Vers der Bibel. Denn die Verfehlung, sagt Paulus hier, wird euch nicht mehr beherrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und hier müssen wir nochmal den Römer 5 als Erklärung nehmen. In Römer 5, Vers 17, sagte doch Paulus, Denn wenn in der Übertretung des einen, nämlich dem Adam, der Tod durch den einen regiert, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Schenkgabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben regieren durch den einen, nämlich Jesus Christus. Regierungswechsel, viele haben wir am Eingang schon gehört. Das heißt also, wenn die Verfehlung wird uns nicht mehr beherrschen, nicht mehr über uns regieren. Die Sünde regiert uns nicht mehr, weil wir haben eine neue Regierung. Die Regierung heißt Gnade, die heißt Jesus, die heißt Leben. Wir sind sozusagen befreit worden von dem Gesetz der Sünde und des Todes und sind jetzt im Gesetz des Lebens, des Christus, der Gnade. Gell? Wir sind keine Gesetzlosen, sondern es ist ein anderes Gesetz. Und dieser Vorgang geschieht, weil der Leib der Verfehlung unwirksam gemacht ist, weil Gott der Wirkende ist, weil Jesus jetzt unser Herr ist, haben wir damit nichts mehr zu tun. Und ja, wenn ich das glauben kann, dann geht es mir gleich viel besser. Gell? Und ich finde, wer mal erlebt hat, die Befreiung aus dem Religionszwang und dann merkt, wie die Freiheit in Christus funktioniert, da benimmt sich automatisch besser und fühlt sich auch noch besser. Gell? Also als ich das lernen durfte vor fast 30 Jahren, da ist mir so ein ganzes, nicht nur ein Felsbrocken, ein ganzes Gebirge von den Schultern gefallen. Gell? Weil ich so geknechtet mich gefühlt habe, schon als Kind in einer Religion. Und das ist die Freiheit in Christus. Und mein Wunsch ist es, dass jeder das für sich realisieren mag. Wenn du das noch nicht so glauben kannst, dann mach's wie Jakobus, der hat gesagt, wenn es euch an Weisheit mangelt, dann bitte mal Gott drum, gell? Und es gibt genug Lebensberichte, die sagen, hat einer gebetet, wenn es dich wirklich gibt, gell, dann hilf mir und zeig dich und so. Und wenn das ernst gemeint ist, dann wird Gott dir helfen. Und davon bin ich fest überzeugt. Deswegen, der Herr segne an jedem Einzelnen von euch auch sein Wort.